Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verbinde diesen Wunsch nach einem guten Morgen mit dem Versprechen, das meinige dazu beizutragen, dass dieser Wunsch sich auch realisiert. Ich will es jedenfalls versuchen. Das ist das Erste. Das Zweite zu meiner Person. Ich arbeite seit inzwischen schon 20 Jahren an der Hochschule Esslingen. Wer so, wie ich vor 21 Jahren nicht wusste, auch heute nicht weiß, wo Esslingen liegt. Stuttgart ist sozusagen die Vorstadt von Esslingen, 1400 also tief im Ländle in Baden-Württemberg und Schwaben. Und davor habe ich ja noch in Hirfeld gearbeitet, komme auch im weitesten Sinne aus dieser Gegend und aus Westfalen. Ich spreche deshalb kein Schwäbisch. Dies dazu, bevor ich in der Hochschule Karriere gemacht habe, war ich in der Praxis der Jugendarbeit. Ich habe dabei sowohl mit sogenannten schwierigen Jugendlichen aus Arbeitslosigkeits-EVJ-Szenen und so etwas gearbeitet, als auch Arbeitslosigkeit erlebt über mehrere Jahre und mit migrantischen Jugendlichen gearbeitet. Mache jetzt aber inzwischen schon 25 Jahren Rechtsextremismusforschung, vor allen Dingen bezogen auf das Thema Jugendlicher Rechtsextremismus, vor allen Dingen im Rahmen von qualitativer Forschung und da wiederum vor allen Dingen im Rahmen von längsschnittlicher Forschung. Also so, dass wir immer an denselben Probandengruppen dranbleiben und die mindestens 3 Jahre begleiten, manchen Projekten auch 5 Jahre. Okay, das vielleicht zu meinem Hintergrund. Ach so, die Denomination ist an meiner Stelle ist Professor für Theorien und Konzepte der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und Jugendarbeit. Weitere Vorbemerkung, dann aber auch die letzte. Sie dürfen nicht unterbrechen, das hat der Kollege ja eben schon gerade gesagt, allerdings nicht nur bei Verständnisfragen, sondern wir können es gerne so machen, dass wir in eine Art von Dialog treten, denn Sie haben sowieso keine andere Chance gegen mich. Mir geht der Ruf voraus oder hinterher, dass ich ganz gerne modernisiere, wenn ich anfange, einmal vorzutragen, dann höre ich nicht mehr so gut auf. Also, es gibt nur eine Chance für Sie gegen mich, und das ist sozusagen dann gleich schon die Diskussion anzuzettern, wenn Ihnen eine Frage auf der Zunge liegt. Oder auch eine Anmerkung. So viel dazu. Sie müssen keine Angst haben, dass Sie mich aus dem Konzept bringen. Manchmal sage ich an dieser Stelle, ich habe sowieso keins, aber Sie sehen ja, ich habe jede Menge Folien vorbereitet. Ich habe aber jetzt kein ganz festes und außerdem verunsichert mich das nicht. Also, was erwartet Sie heute von mir? Ein Vortrag oder Beitrag, der 3 Teile hat. Zunächst mal sollte man ja immer fragen, worum geht es eigentlich? Was ist der Fall? Das tun wir, indem wir gucken auf die Erscheinungsweisen von Rechtsextremismus und das Ausmaß von Rechtsextremismus und dabei speziell auf die Erscheinungsweisen, die sich im männlichen, sogenannten männlichen Rechtsextremismus zeigen und auf die Ausmaße, die dieser männliche Rechtsextremismus hat. Ich denke, wir können das relativ knapp machen, weil ich, glaube ich, ein gut informiertes Publikum vor mir habe. An der zweiten Stelle der Gliederung steht dann die Frage nach den, wenn Sie so wollen, Ursachen. Wo kommt das alles her? Was sind die Bedingungsfaktoren? Könnte man vielleicht etwas genauer formulieren? Oder welche Erklärungsansätze bieten sich an? Und in einem dritten Schnitt geht es dann schließlich um die Frage aller Fragen, was tun? Was tun im pädagogischen Bereich? Diese Frage ist auch hier vordringlich. Deshalb werde ich mich da beschäftigen mit pädagogischen Konsequenzen, genauer gesagt mit pädagogisch-strategischen Konsequenzen. Also welche Strategie muss die Pädagogik einschlagen, damit einigermaßen erfolgversprechend man auf dieses Problem des Rechtsextremismus und dann speziell das Problem des Rechtsextremismus bei männlichen Jugendlichen bzw. jungen Männern antworten kann. Kommen wir zu Schritt 1, den Erscheinungsweisen und dem Ausmaß des Rechtsextremismus. Ich glaube, es macht viel Sinn, hier mal verschiedene Dimensionen zu unterscheiden. Das wird vielfach im öffentlichen Diskurs nicht gemacht und leider auch im fachöffentlichen Diskurs nicht gemacht. Die Situation stellt sich nämlich auf diesen unterschiedlichen Dimensionen des Rechtsextremismus durchaus auch zum Teil unterschiedlich dar. Wir sollten uns also zum einen mal angucken, welche Wahlerfolge heimsen eigentlich die rechtsextremen Parteien so ein. Und zwar dann gleich über einen längeren Zeitraum. Und ich schlage vor, dass wir uns die letzten 60 Jahre angucken, also seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland bzw. der DDR. Damit wir wirklich eine Langfristtendenz auch einfangen. Und welche Anteile haben dabei die Männer, wie man ja in diesem Fall wohl sagen muss, weil es sich um über 18-Jährige handelt, die für diese Wahlerfolge verantwortlich sind? Zweitens sollten wir einen Blick werfen auf das, was der Verfassungsschutz das rechtsextremistische Personenpotenzial nennt. Schließlich sollten wir fokussieren auf die Straftaten und eine Untergruppe dieser Straftaten, die ja größtenteils ideologische Straftaten sind, Propagandadelikte sind, nämlich die Gewalttaten. Wir sollten uns dann schließlich mit rechtsextremen Einstellungen und deren Verbreitung beschäftigen, eben auch gerade bei Jugendlichen und da speziell bei männlichen Jugendlichen. Und ein Aspekt, der jetzt hier nicht aufgetaucht ist, der aber durch eine neuere Studie aus dem Christian-Pfeiffer-Institut nochmal vielleicht interessant wäre zu thematisieren, das ist der Aspekt rechtsextremes Verhalten unterhalb der Schwelle von Straftaten und Gewalttaten. Auch darauf werde ich, glaube ich jedenfalls, wenn ich damit die Zeit habe, kurz eingehen. Also, beschäftigen wir uns mal zunächst mit dem rechtsextremistischen Personenpotenzial und gucken wir uns da mal an, was der Verfassungsschutz alljährlich innerhalb der letzten 20, na jetzt sind schon fast 25 Jahre, so an Einschätzungen abgibt. Man muss nämlich dazu deutlich sagen, dies sind Daten des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz veröffentlicht diese Daten im jährlichen Verfassungsschutzbericht. Diese Daten sind allerdings Einschätzungen des Verfassungsschutzes, keine im engeren Sinne empirisch harten Daten, keine Forschung sozusagen. Was ja auch hier schwer ist, überhaupt solche Forschungen zu machen, denn man kann sich vorstellen, man kann nicht gut Passanten fragen, was sind die rechtsextremistischen Personenpotenzial oder nicht. Also insofern ist das alles ein bisschen schwammig. Lassen wir mal diese methodischen Problematiken beiseite, vielleicht auch die besondere Definition von Rechtsextremismus, die der Verfassungsschutz unterlegt, vielleicht auch eine besondere politische Schlagseite, die der Verfassungsschutz hat, jedenfalls hatte, auch vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren, wo vielfach selbst aus der Mitte der Gesellschaft der Vorwurf gegenüber dem Verfassungsschutz kam, ihr seid ja auf dem rechten Auge blind. Lassen wir also das mal alles beiseite und gucken uns das trotzdem mal an. Dann sehen wir diese Entwicklung vom Jahr 1985 bis zum Jahr 2007, 2008, diese Daten liegen auch schon vor. Die würden allerdings die grafische Darstellung im Wesentlichen überhaupt nicht mal verändern. Kleine Nuancen gibt es da noch. Und da haben wir sehr viel Mühe gemacht, das nochmal zu aktualisieren. Ich kann Ihnen aber gerne nochmal die konkreten Zahlen sagen. Was sehen wir dort? Wir sehen zum einen aufgetragen hier diese schwarz gekästelte Linie, das Gesamtpotenzial an Rechtsextremisten, so wie die Verfassungsschutzämter dieses Personenpotenzial einschätzen. Sie sehen das, was Sie schon vermutet haben, das rechtsextremistische Personenpotenzial nimmt zu, vor allen Dingen nach der Wende, allerdings auch schon zu Zeiten der Bundesrepublik, wie Sie sehen, bis hin zur Wende. Dieser Anstieg scheint also nicht alleine auf die Maueröffnung zurückzuführen sein, nimmt dann insbesondere zu in den Jahren von, sage ich jetzt mal, Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Jüngste, Neuenzuringen und folgende, nimmt dann ab, bricht aber nicht etwa auf das Anfangsniveau herunter, sondern steigt dann erneut an, um dann ganz allmählich abzuflachen, wobei ihm vielleicht auffällt, dass es da eine anscheinend besonders erfreuliche Entwicklung gibt von 2006 auf 2007, wo wir nämlich einen ziemlich jähen Abfall haben des rechtsextremistischen Personenpotenzials. Wenn Sie auf das Parteipotenzial gucken, also eine Teilmenge des gesamten rechtsextremistischen Personenpotenzials, das ist diese Linie, dann sehen Sie, dass Sie hier auch diesen erheblichen Abbruch haben. Dieser Abbruch, wissen Sie, womit der zusammenhängt? Der hängt damit zusammen, dass am 31.12.2006 alle Republikaner, also alle in der Partei der Republikaner, gesagt haben, ab morgen sind wir nicht mehr rechtsextrem. Oder mit weniger Polemik, es hängt damit zusammen, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, die Republikaner, die rechnen bei 2007 raus. Denn da gibt es nicht mehr genügend Anhaltspunkte dafür, dass sie rechtsextrem sind. Deshalb hat man hier mal eben gerade 6.000 Personen rausgerechnet. Daher also dieser Abfall, also eine bestimmte politische Einschätzung, die dazu führt, dass wir den Abfall hier in dieser Personenpotenzial haben und eben auch im Parteipotenzial haben. Ich hatte ja schon gesagt, dies ist das Parteipotenzial, das was hier seit 1990 neu aufgenommen wurde. Das ist die Rubrik der sogenannten subkulturell Gewaltbereiten, von der der Verfassungsschutz heute noch behauptet, dass dies hauptsächlich Skinheads seien. Darüber kann man streiten, wie auch immer. Man kann sich ungefähr vorstellen, was subkulturell Gewaltbereite sind. Die sind also weniger ideologisch rechtsextrem motiviert als die anderen, als die Parteigenossen, sondern eher gewaltorientiert, wie uns schon der Name sagt. Und man sieht eine deutliche Steigerung seit 1990 auf, zuletzt waren es immer so um 10.000 Personen, 2008, das sind die jüngsten Zahlen, die vorliegen, sind es 9.500 Personen. Und Sie sehen hier eine Linie, die auch so ganz allmählich ansteigt, allerdings noch auf niedrigem Niveau sich befindet, allerdings ansteigt auch nach 2008 noch wieder angestiegen ist, nämlich um fast 10% angestiegen ist, auf 4.800 Personen. Das sind die sogenannten Neonazis. So nennt der Verfassungsschutz die, also die, die sich in freien Kameradschaften beispielsweise organisieren, die jetzt nicht unbedingt so gewaltbereit sind, wie die so kulturell gewaltbereit sind, die dafür allerdings ideologisch sehr deutlich basiert sind. Wenn Sie jetzt dieses ganze Bild mal zusammennehmen, dann sehen Sie vor allen Dingen, dass immer weniger gesagt werden kann, dass das rechtsextremistische Gesamtpersonenpotenzial im Wesentlichen ausgemacht wird durch Parteimitglieder. Das konnte man hier noch so sagen bis in die 90er Jahre. Da gab es kaum andere Gruppierungen. Inzwischen sehen Sie, dass zunehmend mit den 90er Jahren die Schere auseinandergeht zwischen dem Gesamtpersonenpotenzial und dem Parteipersonenpotenzial. Dies hängt eben damit zusammen, dass es diese neuen netzwerkförmigen, szeneförmigen Zusammenschlüsse gibt, die eben auch einen ganz anderen Charakter haben und vor allen Dingen für Jugendliche interessant sind. Sitzen ist für den Arsch. Sagen Jugendliche sehr häufig, also sitzen in Parteigremien ist auch für den Arsch. Aber Action, das ist das, was mich interessiert. Und actionorientiert, rebellisch, zum Teil auch subversiv, provokant, so geben sich eben gerade diese netzwerkförmigen, szeneförmigen, eben auch der Organisationsform von Jugendkulturen viel mehr entgegenkommende Bereiche hier unten. So dass die Entwicklung insgesamt eine doppelte Brisanz in sich trägt. Die eine Brisanz bezieht sich darauf, dass die Aktivität für Jugendliche steigt. Die zweite Brisanz bezieht sich darauf, dass die Gewaltorientierung qualitativ steigt. Denn die gewaltbereiten Subkulturen, die heißen ja schon so. Also da ist sozusagen die Gewaltbereitschaft Definitionskriterium. Da haben wir schon mal 9.500, jetzt gerade im letzten Jahr davor immer 10.000. Dann haben wir die Neonazis, von denen wir wissen, dass sie zumindest ideologisch gewaltbereit sind. Häufig aber auch mit der Faust ganz gut zur Sache gehen. Das sind 4.800 im Jahr 2008. Wenn wir uns jetzt das Parteienspektrum angucken, dann müssen wir sehen, dass dieser Rückgang, der sich hier insgesamt zeigt, bei einer Partei sich nicht zeigt. Und das ist bei der Partei, die in den letzten Jahren große Erfolge einfährt, nämlich die NPD. Die NPD hat Zuwachsraten, von der CDU oder SPD oder FDP nur träumen würden. Wir haben nämlich 2005 noch gerade 6.000 Mitglieder und haben dann in zwei Jahren bis auf 7.000 Mitglieder zugelegt, zwischendurch sogar 7.200, also anscheinend gehen die ein bisschen zurück, jedenfalls immer nach den Einschätzungen des Verfassungsschutzes. Also einen ganz erheblichen Anstieg. Wenn man sich dann die inneren Strukturen der NPD anguckt, dann stellt man fest, dass je nach Region unterschiedlich die Gewaltbereiten unter den Parteimitgliedern einen erheblichen Prozentsatz annehmen. Man schätzt, Experten schätzen, Richard Stötz zum Beispiel schätzt, 30-40% dieses Parteipersonals ist gewaltbereit, wenn auch nicht schon gewalttätig gewesen. Also man sieht insgesamt eine Zunahme der Brisanz der Problematik, obwohl doch quantitativ anscheinend man auf Entdramatisierung setzen kann. Zunahme vor allen Dingen im Hinblick, also um es nochmal zusammenzufassen, Zunahme von Gewaltbereitschaft und Zunahme von jugendlicher Attraktivität. Wenn man sich das Personenpotenzial jetzt nochmal geschlechtsspezifisch anguckt, dann ist man auch nur auf Schätzungen angewiesen, beziehungsweise auf Eigenangaben der Parteien. Da kann man sich vorstellen, dass die gerne auch mal ein bisschen geschönt sind. Die NPD zum Beispiel gibt an, dass 73% ihrer Mitglieder männlich sind. Ich glaube, wenn man so einen Daumenwert haben will von allen rechtsextremistischen Parteien, könnte man sagen, in der Mitgliedschaft sind es rund 80% männlich. Im Funktionärsbereich eher noch mehr, auch wenn dann manchmal eine Spitzenkandidatin da ist, die wird dann eher nach vorne geschoben. Also 85-90% ungefähr männlich. Bei den gewaltbereiten Subkulturen kann man davon ausgehen, dass mindestens 85% männlich sind, jedenfalls wenn man da mal eine Untersuchung zu den Skinheads zugrunde legt. In Gewalthändel verstrickt sind allerdings Personen fast zu 100% Männer, auch nicht ganz, aber deutlich zu über 90%. Und ähnlich sieht es bei den sogenannten Neonazis aus. Also ein ganz möglicher Männerüberhang auch in diesem Bereich. Die nächste Dimension des Rechtsextremismus und auch hier wieder die Entwicklung, nämlich die Straf- und Gewalttaten. Da sieht die Entwicklung, von der wir ja so als durchschnittliche Zeitungsleser immer nur im Vergleich zum Vorjahr jeweils beide erfahren, allenfalls noch zum Vorvorjahr, seit 1985 so aus, dass sie sogar die Dimensionen dieses Rohrheads sprengt. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, ich setze dann nochmal, von 1985, das ist hier angetragen, ein Straftatenniveau von rund keine 2000, schießt dieses Straftatenniveau 1990 hoch, wie Sie sehen, das ist dieses Gebirge, das die Straftaten wieder gibt, geht dann etwas runter, erzielt einen Gipfelpunkt, dann dort, wo wir es auch vermutet haben, nämlich 1992 herum, fällt aber danach nicht etwa ab, auch wie man als durchschnittlicher Frankfurter Rundschau-Leser sogar vielleicht wahrnehmen könnte, sondern schießt weiter hoch mit kleinen Rückgängen bis auf einen Gipfelpunkt 2007 von rund 16.000 Fällen. Inzwischen haben wir 19.894 Fälle, also 20.000 Fälle. Wenn Sie das jetzt hier noch so auf dieser Statistik sich vorstellen, dann schießt das hier oben aus meiner Folie raus. Wir haben also einen erheblichen Zuwachs von Straftaten, was im öffentlichen Diskurs kaum wahrgenommen wird und auch im Fachdiskurs kaum wahrgenommen wird. Man kann jetzt darüber reden, ob das auch mit steigender Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung zusammenhängt, ob das mit höherer Aufmerksamkeit zusammenhängt der Behörden, wie auch immer, wir haben diesen Zuwachs. Dieses dunkle Gebirge hier unten, das ist der Anteil der Gewalttaten. Sie sehen also, dass die Gewalttaten nur einen relativ geringen Prozentsatz ausmachen der Straftaten. Bei den Gewalttaten stimmt das, was wir vermuten so als durchschnittliche Zeitungsrezipientin, nämlich dass 92, 93 der Gipfelpunkt ist. Das ist natürlich klar, es hängt mit der Medienberichterstattung zusammen, mit den Rationalitäten sozusagen der Medienberichterstattung. Wenn da irgendwelche Spookies geklebt werden an Laternenpfähle, wenn da Flugblätter verteilt werden, dann ist das nicht unbedingt ein Thema, aber wenn es einen Molotow-Anschlag gibt auf ein Asylbewerberheim, dann ist das ein Thema, dann gibt es auch wieder eine öffentliche Aufmerksamkeit über diese Thematik. Also haben wir da dann auch eher den Gipfelpunkt im öffentlichen Diskurs, ein Gipfelpunkt, der sich eben im öffentlichen Diskurs über die Straftaten nicht widerspiegelt, und Sie sehen dann, dass wir nicht etwa einen Rückgang haben auf das Niveau der 80er Jahre in der Bundesrepublik, oder zumindest auf das Niveau, das man dann haben müsste, wenn man noch die DDR-Bevölkerung draufrechnet, sondern dass wir eine Stagnation auf hohem Niveau haben, nämlich auf ungefähr 1000 Fällen, ich glaube 1200 waren es jetzt zuletzt in 2008. Ja, gibt es auch. Da ist davon auszugehen, dass die Gewalttaten erheblich höher sind als diejenigen, die registriert sind, also die Zahl der Gewalttaten erheblich höher ist, als diejenigen, die registriert werden. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, wie sich das genau zahlenmäßig darstellt. Aber die Frage, wie sich das auch zahlenmäßig speziell bei jugendlichen Tätern, bei männlichen jugendlichen Tätern darstellt. Apropos männliche Täter, wir stellen fest, dass bei diesen Gewalttaten 90% der Täter männliche Jugendliche sind oder noch häufiger Jungmänner sind, also junge Männer sind. 3/4 der Gewalttäter sind bis 25 Jahre alt und 60% spielt übrigens Alkohol eine entscheidende Rolle. Ich kann Ihnen jetzt noch ein paar Dinge sagen, die dazu führen würden, dass die Straftaten eigentlich noch exorbitanter angestiegen sind, als dies diese Folie wiedergibt. So Dinge wie zum Beispiel, dass früher noch die Ordnungswidrigkeiten mitgezählt wurden, inzwischen aber nicht mehr. So Dinge zum Beispiel, dass ab 1996 die Sachbeschädigungen nicht mehr mitgezählt wurden, die vorher noch drin sind. Also würde man das alles noch mitzählen, hätte man doch erheblich anstiegen. Gut, das muss man, glaube ich, im Einzelnen jetzt nicht mehr bezahlen. Dem, dass dies so ist, könnte ich aber zumuten. Nächste Dimension, Wahlerfolge. Auch hier, meine ich, hilft wieder ein Blick auf langfristige Entwicklung. Deshalb habe ich, wie ich glaube ich schon angekündigt, Ihnen mal aufgestellt, es reicht, wenn Sie einfach nur den grafischen Eindruck auf sich wirken lassen, aufgestellt die Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien von 1949 ab. Sie stellen sich vor, hier ist 1949 bis 2006, also die neueren Ergebnisse von 2009, die 4,3 von Thüringen und die 5,6 der NPD von Sachsen fehlen noch. Das, was hier aufgetragen ist, sind sämtliche Wahlerfolge rechtsextremer Parteien wie DVU, NPD, Republikaner, aber auch früher wie SRP und was es da alles gab in den Anfängen der Bundesrepublik. Auch noch die Schildpartei ist übrigens dabei. Also sämtliche Wahlerfolge der Republikaner bei Bundestagswahlen und bei Europawahlen, nicht bei Kommunalwahlen und bei Landtagswahlen, nicht bei Kommunalwahlen, die über 3% waren. Andere sind gar nicht angetragen. Was sehen wir bei dieser Darstellung? Warum habe ich die mitgebracht? Wir sehen, dass wir einen Höhepunkt schon mal hatten, 67, 68 herum. Etwas, was man zum Teil schon vergessen hat oder gar nicht weiß, wenn man jünger ist, 67, 68, gab es ein paar Landtagswahlen, wo auch schon die NPD ordentlich zu Buche geschlagen hat. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel mit 6, noch was, glaube ich. Was jetzt nicht mehr im Einzelnen genau steht, aber dran. In Schleswig-Holstein und so weiter ungefähr so 6-7% übrigens zu Zeiten einer großen Koalition. Danach schien in den 70er Jahren und in den 80er Jahren das Problem des Rechtsextremismus erledigt. Weshalb auch, ich sage es jetzt mal salopp, sich gar nicht so mehr dafür interessiert hat, auch nicht im Wissenschaftsbereich, und kaum jemand geforscht hat. Umso überraschender, dass dann 1989 mit dem Aufkommen der Republikaner, eigentlich schon 1987 mit der Wahl eines DVU-Abgeordneten in der politischen Bürgerschaft, das Thema wieder aufkam. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, das hier ist so die Zeit ab 1987 bis zur Gegenwart, dann, glaube ich, wird allein die grafische Darstellung Ihnen Folgendes verdeutlichen. Erstens, wir haben das Problem des Rechtsextremismus als ein anhaltendes seit 1949 in Deutschland, zumindest im Westen Deutschlands seit 1949, auch abbildbar in den Wahlergebnissen. Wir haben es konjunkturell, in konjunkturellen Zyklen. Wir haben es stabilisiert innerhalb der letzten 20 Jahre, ganz offensichtlich. Auch die besonders hohen Aufschläge sind innerhalb der letzten 20 Jahre. Und Sie sehen, die Wahlerfolge sind näher aneinander gerückt. Wenn man nun fragt, wer wählt die Rechten, geschlechtsspezifisch, dann zeigt sich bei allen Wahlarten, egal ob Sie auf Europaebene gucken, auf Bundesebene gucken, auf Landtagsebene gucken, auf Kommunalparlamentebene gucken, zeigt sich ein Bild und das durchgängig durch die letzten 60 Jahre. 2/3 der Wählerschaft rechtsextremer Parteien sind männlich. 1/3 muss dann ja weiblich sein. Das heißt, wenn rechtsextreme Parteien so, sagen wir mal, auf 15% kommen, was ja selten der Fall ist, aber manchmal so eine Addition, dann würden allein auch schon die Frauen stehen. Dafür reichen nur die 5% höher zu kommen. Das nur mal so nochmal in eckigen Klammern. Damit nicht nachgesagt wird, ich würde so ein kleines Rechtsextremismusproblem auch für meines Männlichkeitsproblem reduzieren. Aber es wird sehr deutlich dominiert, diese Landschaft, von den rechtsextrem orientierten Männern. Mir sind die Zahlen noch bekannt von der vorletzten, muss man ja inzwischen sagen, Landtagswahl in Sachsen, wo die NPD ja 9,2% bekommen hat. Damals haben bei den 18- bis 24-Jährigen 20% die NPD gewählt. Ich habe leider keine neuen Daten, es gibt auch keine Wahlanalyse. Ich glaube, gestern schon mal
das 18%.
Wie viel? 18%. Das sind ja sogar mehr dann im Verhältnis. Also 9,2 zu 20 ist das sogar noch mehr, 18%. Also von diesen 18- bis 24-Jährigen, jedenfalls bei der 2004, glaube ich, ne? Bei der 2004er Wahl 20% in dieser Altersklasse. Und wenn man die nochmal wieder geschlechtsspezifisch anguckt, dann waren es roundabout 15% der jungen Frauen zwischen 18 und 24, die Rechten gewählt haben, und 25% der jungen Männer. Wissen Sie vielleicht genau diese 18%? Sind das die jungen Männer oder sind das?
Ich glaube, Studien, Jugendliche, ich weiß nicht, bis zu welchem Alter.
Achso, Sie wissen nicht genau, was ich vermute.
7 oder ich habe es um 2 oder 15 oder 1, 2 Jahre
genannt. Ich vermute, dass der Trend im Wesentlichen nicht anders geworden ist. Das wäre sehr unwahrscheinlich.
Beziehen sich Ihre Zahlen auf die, die zur Wahl gegangen sind,
oder
auf die Wahlberechtigten?
Nee,
auf die, die zur Wahl gegangen sind.
Okay. Ja. So, wir haben jetzt drei Dimensionen abgehandelt, aus denen, glaube ich, deutlich hervorgeht, im Langfristtrend gibt es keine Veranlassung zu einer Entdramatisierung. Etwa dazu zu sagen, ja, der Rechtsextremismus, den haben wir eigentlich hinter uns gelassen, vielleicht schon 1993, aber vor allen Dingen jetzt, wo die grünen Bomberjacken und die Glatzenbänder auftauchen in der Öffentlichkeit etc., sondern der Rechtsextremismus hat sich offenbar verändert, er ist subtiler geworden. Ich habe jetzt die Wahlerfolge extra nochmal ans Ende gesetzt, um eine gute Überleitung zu haben zur nächsten Dimension, nämlich zum Einstellungsort. Denn man könnte ja mal fragen, wer von denjenigen, die rechtsextrem eingestellt sind, wählt denn eigentlich die Rechtsextremen? Das fand ich eine sehr intelligente Frage, die erstmals schon vor 30 Jahren das bekannte Sinus-Institut aufgebracht hat und auch empirisch umgesetzt hat. Sinus kennen Sie vielleicht über die Milieustudie. Dieses Sinus-Institut hat 1979, 80 eine Befragung gemacht in der natürlich dann Westdeutschen, also BRD-Bevölkerung, und hat bei dieser Befragung genau unterschieden zwischen denjenigen, die zu einem rechtsextremen Lager ideologisch gehören, also die rechtsextreme Einstellungen haben, und denjenigen, die rechtsextrem wählen. Oder noch genauer, man hat diejenigen gefragt, die rechtsextreme Einstellungen haben, was wählt ihr denn eigentlich? Und wissen Sie, was dabei rauskam? Dass die NPD, das war die einzige Partei, nach der man damals fragen konnte, 1979, vielleicht gab es noch nicht die VU und so, dass sie die zu 1% gewählt haben. Dass sie aber zu 3/4, die beiden großen, kann man jetzt noch groß sagen zur SPD, sagen wir mal, die beiden Volksparteien gewählt haben, wobei damals dann eben noch die CDU besonders stark gegenüber der SPD die rechten Stimmen abgefischt hat. Aber Sie sehen, wenn Sie beides zusammenrechnen, 3/4 derjenigen im rechtsextremen Einstellungslager wählen die beiden großen Volksparteien. Nun sagen Sie sicher zu Recht gleich, was erzählt er uns da von 1979, wir haben 2009, ich weiß. Deshalb gucken wir mal ein bisschen weiter. Wie hat sich das weiterentwickelt durch die Jahre hinweg? Da ist zum Beispiel ein Ergebnis der Studie von Stöss, die er bezogen hat, direkt nach der Wende auf die Stadt Berlin und hat dann West und Ost unterschieden. Das gleiche Muster, zuerst geguckt bei rechtsextreme Einstellungen, dann, was wählen die eigentlich? Und hat festgestellt, hier für den Westen im Grunde das gleiche Bild, wie es schon mehr als 10 Jahre vorher Sinus festgestellt hatte. Und wenn Sie hier in den Osten gucken, auch ein sehr vergleichbares Bild. Na gut, es sind jetzt nicht mehr 3/4, die beiden großen Volksparteien wählen, jedenfalls im Osten, sondern es sind 2/3. Aber immer noch ist das Bild, die eigentlichen rechtsextremen Parteien, die kriegen hier mal gerade 6% und im Osten damals noch überhaupt kein einziges Prozent. Und wenn Sie jetzt sagen, 1990 ist auch wieder lange her, dann gebe ich Ihnen recht, kann aber darauf verweisen, dass Stöss und Niedermeyer 1998 nochmal wieder eine so angelegte Studie wir gemacht haben. Und was kriegen die raus? Die kriegen raus, CDU und SPD sahen 50% der Stimmen ab, der Wahlpräferenzen, um genau zu sein, im rechtsextremen Lager. 6% die NPD, keine andere rechtsextreme Partei sonst noch, 6% die NPD, da bleibt aber jetzt noch ganz viel, zwischen 56% und 6%. 1998 haben die festgestellt, dass 30% gar nicht wählen gehen. Also sozusagen die Partei der Nichtwähler wählen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Rechtsextremen gerade in der Partei der Nichtwähler fischen, dann sieht man, welches Rekrutierungspotenzial darin steckt und auch welches Gefährdungspotenzial darin steckt für die Demokratie. Und jetzt sagen Sie natürlich weiter, 1998 ist auch schon 10 Jahre her, richtig. Deshalb noch mal eine Zahl von 2006 und dann gucken wir mal, ob sich das verändert hat. Und Sie merken ja schon an dem didaktischen Einsatz dieser Zahlen, dass das wohl sehr unwahrscheinlich ist und genauso ist das auch. Decker und Bräder, die Studie liegt übrigens draußen, bei vom Rand in die Mitte heißt es, ne? 2006 diese Friedrich-Ebert-Stiftung-Studie, die auch sehr breit in den Medien rezipiert wurde, die hat genau so eine Anlage und die stellt fest, von denjenigen, die rechtsextreme Einstellungen haben, wählen CDU oder zeigen Wahlbereitschaften für die CDU 35,1%, für die SPD 34,4%. Wenn ich das zusammennehme, bin ich wieder bei gut 2/3. Und die rechtsextremen Parteien, und die haben gefragt nach NPD, DVU und REP, also gleich nach allen drei, und die zusammen 5,9%. Also wir bleiben immer bei diesen 6% jetzt. 94% tauchen gar nicht auf. Wir skandalisieren aber den Rechtsextremismus öffentlich, vor allen Dingen dann, wenn rechtsextreme Wahlerfolge da sind. Wir skandalisieren ihn vor allen Dingen dann, wenn rechtsextreme Landtagen da sind, aber eben auch, wenn rechtsextreme Wahlerfolge da sind. Diese 94% werden überhaupt nicht skandalisiert. Sorgen nicht gerade diese 94% dafür, wie es ja bei Erwachsenen gibt, dass per familialer Sozialisation solche Ideologien vielleicht auch auf eine sehr subkutane Art und Weise und gar nicht per manifester Sozialisation, eher per latenter Sozialisation weitergegeben werden in die nächste Generation, also an die Kinder oder an die junge Generation. Von daher glaube ich, muss man unbedingt einen Blick werfen auf die Einstellung, wie die verbreitet sind und wie diese Einstellungen sich auch geschlechtsspezifisch darstellen. Wenn man dies tut, dann kann man natürlich heutzutage Bezug nehmen auf, was hätte ich gesagt, 24.000 Studien, ja ganz so viele sind es nicht, aber irgendwie auf eine Unmenge von Studien, die jetzt seit den 80er Jahren erstellt wurden. Ganz überzeugend finde ich, aus einem empirischen Grund, aus einem theoretischen Grund und aus einem praktischen Grund, die neuen Studien, die unter der Begrifflichkeit gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gemacht werden, eine Begrifflichkeit, die Wilhelm Heidmeier 2002 zum ersten Mal mit einer empirischen Studie eingeführt hat, eine empirische Studie, die sich GMF-Studie nennt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, und die jedes Jahr in ihrer jeweiligen Aktualisierung neu erscheint im Sokamp-Verlag unter dem Titel Deutsche Zustände. Das ist eine 10-Jahre-Studie, die von vor allen Dingen VW finanziert wird, aber auch noch von einer anderen Stiftung. Was ist die besondere Pointe an dieser Studie? Es gibt verschiedene Pointen, aber die Pointe, die mich besonders theoretisch, empirisch, wie gesagt, und auch praktisch überzeugt, ist, dass bestimmte Aspekte vom Rechtsextremismus hier in Verbindung gesehen wird von Aspekten, die wir praktisch bei rechtsextremen Jugendlichen finden, die korrelativ, empirisch nachweisbar tatsächlich in Verbindung stehen, auch mit diesen anderen Aspekten, und von denen man sich auch theoretisch gut vorstellen kann, dass sie ein Bild ergeben. Nämlich die klassischen Aspekte von Rechtsextremismus wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, die eine Verbindung eingehen, für unser Thema ist besonders wichtig, etwa mit Sexismus oder etwa mit Homophobie oder auch mit etablierten Vorrechten, womit gemeint ist, wir pochen darauf, dass wir hier zuerst da waren und wir deshalb besondere Vorrechte haben und diejenigen, die später gekommen sind, halt diese Vorrechte nicht haben. Also eine populistische Grundhaltung, die sich hier in der Mitte der Gesellschaft vermuten lässt und sich auch in der Tat da findet. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also meint die Abwertung und Ablehnung von Menschen nur deshalb, weil sie anderen Gruppen angehören als man selber oder weil man ihnen zuschreibt, dass sie diesen anderen Gruppen angehören. Wenn man auf dieser Basis jetzt mal sich die Empirie anguckt, hat man zum einen den Vorteil, dass man eine Zeitreihe hat, aber darauf will ich mich heute gar nicht so sehr beziehen, nämlich eine Zeitreihe, die dann eben über 10 Jahre geht, inzwischen über 7 Jahre, 2002 an, sondern man hat auch den Vorteil, dass man diesen Zusammenhang der Aspekte Sexismus, beispielsweise mit Fremdenfeindlichkeit oder mit Rassismus, in einen Blick sozusagen nehmen kann, was, glaube ich, für unser Thema besonders wichtig ist. Jetzt habe ich Ihnen hier nochmal zunächst mitgebracht, damit Sie nur mal einfach so einen ganz einfachen Einblick haben in die quantitative Verbreitung von diesen Aspekten, die ich hier gerade genannt habe und die über die Ideologie der Ungleichwertigkeit, wie Altmaier das nennt oder wie ich das nenne, Ungleichheitsvorstellungen zusammengebunden werden. Also über diese Verbreitung mal einen kleinen Einblick haben in der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung zwischen 16 Jahren und 91 Jahren. Also ein paar ältere Jugendliche sind noch dabei, aber im Kern sind das Erwachsene oder fast Erwachsene. Ich kann Ihnen da natürlich jetzt nicht sämtliche Prozentzahlen mal vorführen, aber vielleicht einige Mal einen kleinen Einblick zu haben. Wenn wir vom Bereich des Rassismus jetzt mal ein Item nur rausnehmen, nämlich dieses, die Weißen sind zu Recht führend in der Welt. Und wenn ich den Blick da mal lenken darf auf diese Zeile, dann finden sich in dieser Zeile die Ergebnisse für das Jahr 2007. Die für das 2008 ist ein bisschen niedriger, da gibt es nämlich so eine Darstellung wie diese, deshalb habe ich die jetzt nicht genommen. Das andere hier können Sie jetzt vergessen. Diejenigen, die zustimmen, die sind grau unterlegt, genauer gesagt die Prozentzahl derjenigen, die sagen, ja, ich stimme diesem Item eher zu oder ich stimme ihm voll und ganz zu, sind grau unterlegt. Sie sehen, dass 10,6%, wenn man das hier mal zusammennimmt, der Deutschen in Ost und West der Meinung sind, die Weißen sind zu Recht führend in der Welt. Zur Fremdenfeindlichkeit wird unter anderem dieses Item hier benutzt. Ich betone unter anderem, weil ich persönlich zum Beispiel finde, dass dieses Item noch keine Fremdenfeindlichkeit wiedergibt. Aber es ist nur ein Item aus einem ganzen Index und dieser Index wiederum, der gibt die Fremdenfeindlichkeit wieder. Nehmen wir dieses Item, es leben zu viele Ausländer in Deutschland, nehmen wir die Zahl von 2007, nehmen wir die Zustimmungsraten dazu, dann sehen wir, dass 54,7%, Sie sehen es nicht, jetzt sehen Sie es, dass 54,7% dieser Meinung sind. Wie gesagt, das sollte nur ein kleiner Blick sein auf einige Aspekte, die in den Kontext für uns relevant sind. Vielleicht interessiert Sie noch der Antisemitismus, weil das ja auch so eine klassische Größe des Rechtsextremismus ist. Auch da, hier haben wir den Antisemitismus. Nehmen wir jetzt mal nur ein Item raus. Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss. Und auch hier wieder die Werte von 2007. Und auch hier wieder nur die Zustimmungswerte. Dann sehen Sie, es sind 15,6% der Deutschen, diesen Eindruck haben. Interessant ist übrigens, wenn man die Frage kennt, hier in den Juden, dass die fast alle sagen, nee. ja, auch das hier ist ein interessantes Item, auch die Ergebnisse dazu sind interessant, aber ich lasse das jetzt mal weg, weil das sind ohnehin nur Einzel-Items und nur Prozentangaben und mehr nicht. Ich könnte Ihnen jetzt noch was auch zur Abwertung von Obdachlosen vorlegen oder zu Islamophobie oder etablierten Vorrechten oder Sexismus oder auch zur Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Das ist nämlich eine Größe, die neu aufgenommen wurde in diesem GMF-Apparat. Ich will das, glaube ich, jetzt nicht tun, es sei denn, Sie würden das gerne jetzt mal fahren. Wenn nicht, okay, dann sparen wir da ein bisschen Zeit. Und auch die Entwicklung über die Jahre hinweg lasse ich mal weg. Ganz grob kommt dabei heraus, was vor allen Dingen ansteigt, ist Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit, auch wenn vom Jahr 2007 bis 2008 da wieder Rückgang ist und 2002 insgesamt sind das in beiden Bereichen, die ansteigen. steigen, Antisemitismus ist eher schwankend auf einem niedrigeren Niveau, aber eben schwankend. Interessant auch, wovon abhängig schwankend, nämlich wenn zwischen Palästina und Israel, dass man wieder so richtig knallt, dann nimmt der Antisemitismus sozusagen als sekundärer Antisemitismus dazu. Der Rassismus ist auch relativ flach. Ja. Gut, also sage ich dazu dann auch nichts mehr. Sage aber vielleicht noch, weil das ein Aspekt ist, der in der Studie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit nicht auftaucht, nämlich der Aspekt, der für Rechtsextremismus sehr wichtig ist, Verharmlosung des Nationalsozialismus. Sage dazu noch was aus einer anderen Studie. Das ist die Studie, die ich eben schon mal erwähnte, von Decker und Brehler. Da gibt es jetzt auch Ost-West differenzierte Daten, gibt es zu GNF auch, habe ich das mal weggelassen. Wenn wir dann da nochmal die zentralen Prozentzahlen uns angucken und die dann vergleichen, auch nochmal nach Ost und West, Sie sehen die Prozentzahlen Ost immer in schwarz, die Prozentzahlen West in weiß und das sind dann die gemittelten Werte zu diesen Items, die hier von Decker und Brehler benutzt wurden zur Verharmlosung des Nationalsozialismus, dann sehen Sie als, ich glaube zum großen Teil Ossis, wenn ich das nochmal so sagen darf, die Ossis schneiden hier ziemlich gut ab, die Westis eher schlechter. Ja, Sie können sich ja die Items hier selber durchlesen, kann man das in der letzten Reihe noch so sehen. Okay, dann wollte ich da auch ein bisschen Zeit sparen. Okay. Einzelnen ist das vielleicht nicht so interessant, aber wir sehen, dass wir so roundabout 10% haben, im Westen jedenfalls, die sagen, das war alles gar nicht so schlimm unter Hitler und die das verharmlosen. Wir wollen ja jetzt nicht allgemein was über Erwachsene wissen, sondern vor allen Dingen was über Jugendliche und da auch noch was über Geschlechtsspezifik. Deshalb gucken wir uns jetzt mal die Geschlechtsspezifik an dieser Dimensionen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ja, bitte.
Ja,
ich gehe davon aus, dass ich jetzt so viel Zeit habe, wie der Häusler sonst noch gehabt hätte.
15 Minuten hatte ich gerade gezeigt.
Am Vortrags.
Genau, vom Vortrag noch 15
Minuten. Ja, dann schätze ich mal. Dann sage ich das einfach, was ich sonst noch aufzeigen würde. Das, was ich dann sagen kann, ist, wenn man in die Erwachsenenwelt guckt, dann stellt man fest, dass die Frauen in sehr vielen Dimensionen nicht nur gleichgezogen haben mit den Männern, sondern sie überholt haben. Zum Beispiel beim Rassismus, zum Beispiel bei der Fremdenfeindlichkeit, die Männer überholt haben in der prozentualen Zustimmung zu diesen Dingen. Wenn man auf die Jugend guckt, dann stellt man fest, dass auf der Einstellungsebene die Jugendwerte längst nicht so nach oben ausschlagen wie die Erwachsenenwerte. Das könnte ich Ihnen jetzt nochmal im Einzelnen zeigen. Auf nahezu allen Dimensionen, ich glaube sogar auf allen, nein, nur bei einer nicht, nämlich bei der Heterophobie gegenüber Behinderte, aber sonst auf allen Dimensionen führen die Erwachsenen und nicht die Jugendlichen. Gucke ich mir jetzt allerdings die Jugendlichen geschlechtsdifferenziert an, dann, das machen wir dann doch nochmal, dann sind wir nämlich wieder im Kern, dann stellen wir das hier fest. Die Jugendlichen, die auch ältere Jugendliche mit beinhalten, also 16- bis 25-Jährige, sagt ja schon, dass jüngere Jugendliche bei dieser Studie nicht reinkommen, dann stellen wir fest, dass bei der Fremdenfeindlichkeit die männlichen Jugendlichen führen. Sie sehen, die männlichen Werte sind die helleren, die dunkleren sind die weiblichen Werte, dass nahezu überall die Jungs die Nase vorn haben, zum Teil ganz erheblich. Es gibt also nochmal einen erheblichen Unterschied zwischen, also auf der Einstellungsebene, zwischen den Geschlechtern im Hinblick darauf, ob ich auf die Erwachsenen gucke oder auf die Jugendlichen gucke. Bei den Erwachsenen führen inzwischen eher die Frauen oder haben gleichgezogen. Bei den Jugendlichen führen im Hinblick auf Rechtsextremismus auch auf der Einstellungsebene sehr deutlich die Jungs gegenüber. Guckt man danach, wie diese Jungs sich verorten, dann stellt man fest, dass diese nicht größtenteils nicht rechts außen verorten, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Auch diese Zahlen lasse ich jetzt mal weg. In der Mitte der Gesellschaft, also bei denjenigen, die sagen, ich gehöre zur politischen Mitte, aber ist doch nicht ganz weg, da sagen zum Beispiel 71,9% der 16- bis 25-Jährigen und ungefähr so viele auch von den Älteren, die muslimische Kultur passt nicht in unsere westliche Welt. Oder sie sagen, um Recht und Ordnung zu bewahren, sollte man härter gegen Außenseiter und Unruhestifter vorgehen. 72% der Jüngeren, 85% der Älteren sagen dies. Dies sind also Personen, die von sich sagen, wir gehören zur politischen Mitte. Nicht Leute, die sagen, wir sind rechts außen. Mit anderen Worten, wir haben eine Vermittlung des Problems des Rechtsextremismus oder zumindest rechtsextremer Bestandteile, zumindest der Einstellungsebene. Ich kann das auch, ich glaube, ich habe eine Reihe von Sozialpädagogen jetzt hier vor mir sitzen, auch mit weniger empirischem Material, nochmal versuchen zu verbildlichen. Ich weiß nur nicht, ob das hier so gut rüberkommt. Na, vielleicht können Sie erkennen, was das ist. Das ist so ein Computerbild, ne? Oder ich erzähle es mal einfach so. Ich mache ja nicht nur solche Rüstungsforschung, sondern auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel die wissenschaftliche Begleitung. Das war eins für akzeptierende Jugendarbeit in Bremen, die auch so eine Jugendarbeit machen, über die letzten 20 Jahre hinweg mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Und die interessieren sich natürlich auch dafür, was die so für Musik auf dem Rechner haben. Und manchmal tauschen die auch Musik aus, wenn das nicht gerade rechte Musik ist. Und da sagte ein Jugendlicher, ja, ich habe da zum Beispiel Alpha Will zu Hause und Modern Talking und sowas. Und der Sozialpädagoge sagte, ja, bring das mal mit, das kann ich mal brauchen, so für pädagogische Zwecke. Ich glaube nicht, dass der Privat sowas hört, aber ist egal. Ich will jetzt hier Video nicht diskreditieren. Dann brachte der dem dann eine entsprechende CD mit und siehe da, das stellte Guido, der Sozialarbeiter, fest. Neben Modern Talking, Big in Japan, war DJ Adolf drauf mit Speech to SA and SS. Also diese Vermittlung, diese Normalisierung der rechtsextremen Kultur zeigt sich eben auch auf diese Art und Weise, dass es sozusagen normal ist und dass man selbst einen Sozialpädagogen das noch so normal aushändigt, wenn entsprechende Musik auf dem Player ist. So, das war eine kleine Tour durch die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen und deren geschlechtsspezifischen Gewichtung. Nun behaupte ich, dass deshalb, weil solche Bestandteile von rechtsextremen Einstellungen bei einer Person da ist, vor allem bei einer jugendlichen Person da ist, noch nicht genügend Legitimation dafür ist, diese Person als rechtsextrem zu brandmarken. Sondern ich würde sagen, da kann man bestenfalls daran erkennen, dass sie bestimmte Punkte erfüllt, die für eine rechtsextreme Orientierung sprechen. Also dafür sprechen, dass jemand an dem Rechtsextremismus sich orientiert. Etwas, was aber noch dazukommen muss, damit ich überhaupt sage, da ist ein Jugendlicher rechtsextrem orientiert, ist Gewaltakzeptanz. Denn es gilt die Formel, Rex ist gleich UFO plus GAC. Rechtsextremismus ist die Verbindung von Ungleichheitsvorstellung, UFO mit V, plus GAC, Gewaltakzeptanz. Wie also sieht das mit der Gewaltakzeptanz derjenigen aus, die solche Einstellungen haben? Da stellt GAC fest, und stellen auch die Studie fest, dass die Verbindung mit eigener Gewaltbereitschaft vor allen Dingen bei einer Klientel vorliegt und auch nicht zufällig vorliegt, sondern sozusagen gefüttert wird, angefeuert wird durch diese Einstellungssegmente. Und das sind die jungen Männer. Das wundert uns eigentlich gar nicht. Ich könnte das jetzt auch noch mal empirisch aufzeigen, wie sich das genau darstellt. Aber ich glaube, das kann ich weglassen, weil das ist ja schon fast banal. Das wissen wir ja schon so als Alltagsmenschen, dass bei den jungen Männern die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass solche Ideologien sich mit Gewaltbereitschaft paaren. Welche jungen Männer sind das? Es sind junge Männer, die vor allen Dingen durch zwei Momente gekennzeichnet sind. Das erste ist, sie erfahren wenig Anerkennung, zum Beispiel in der Schule, in der Familie, im Berufssystem. Auch unter Umständen. Das Zweite ist, sie sind hoch sozial dominanzorientiert, wie vor allen Dingen die Psychologen das nennen. Was meint soziale Dominanzorientierung? Wie messen die das dann, für Psychologen und Studien? Die messen das zum Beispiel mit den folgenden beiden Items. Es gibt Gruppen in unserer Gesellschaft, die sind weniger wert als andere. Und die Gruppen, die in unserer Gesellschaft unten sind, sollen auch unten bleiben. Also wer solche Vorstellungen hat, gleichzeitig wenig Anerkennung bekommt. Männlich ist und jung. Da hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, solche Einstellungssegmente, wie jetzt gerade gesagt, mit Gewaltbereitschaft zu verbinden.
Entschuldigung.
Ja?
Zeit zulasten der Gesprächs- und Diskussionsrunde.
Ich lasse es mit den Zahlen.
Verfahren, dass wir gehen können?
Ja. Okay. Ich lasse es mit den Zahlen jetzt einfach weg und sage Ihnen, dass die Zahlen letztendlich sozusagen als Vorante beinhalten. Die neuen Zahlen des Freifahrtinstituts, die beinhalten das, was wir eigentlich schon vermutet haben, nämlich das geschlechtsspezifisch betrachtet, der Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Der hat nun wirklich sozusagen echt den Jugendlichen in der Mitte der Jugendphase, nämlich 15-Jährigen, gefragt. Und da 44.000 oder 19.000 rausrechnen kann für diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt da berechne. Also ganz viele sozusagen repräsentativ für die Bundesrepublik. Diese Zahlen gehen wieder viermal so stark, ist die Ausländerfeindlichkeit bei männlichen Jugendlichen gegenüber weiblichen Jugendlichen. Viermal so stark, etwa viermal so stark ist auch das rechtsextreme Verhalten niederschwelliger Art, wie er das nennt, also das Tragen von entsprechenden Stickern, von Thorsteiner-Kleidung oder englischer Kleidung, das Hören von Musik, auch das Benutzen von Schimpfworten wie Döner, Lukanacke oder ähnliches mehr und ein diffuses sich aufgeregt haben über Ausländer. Das versteht er dann unter rechtsextremen Verhalten. Also auch das viermal so hoch, weil die Jungs gegenüber den Mädels Und die rechtsextreme Straftäterschaft auch ungefähr viermal so hoch, wobei er unter rechtsextremer Straftäterschaft eher Alpha versteht, eine Straftäterschaft, die im Selbstreport berichtet wird. Also nichts, was der Polizei angezeigt wird, sondern man fragt die Jugendlichen, hast du schon mal jemanden geschlagen, muss, weil er Ausländer war? Hast du schon mal jemanden was kaputt gemacht, nur weil er Ausländer war? Hast du schon mal ein Haus beschädigt, nur weil er Ausländer war? Und wenn man dieses als rechtsextreme Straftaten definiert, dann stellt man fest, viermal so hoch bei den Jungs. Jetzt ist interessant, wenn man diese rechtsextremen Jugendlichen oder rechtsextrem orientierten Jugendlichen vergleicht mit Jugendlichen, die nicht rechtsextrem orientiert sind, welche Männlichkeitsbilder haben. Wenn man dies tut, und Pfeiffer hat dies gemacht, kommt man auf diese Darstellung. Pfeiffer spricht von bestimmten gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen. Und alle das wissen, sage ich gleich. Er spricht von bestimmten gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen. Nicht rechtsextreme Jugendliche haben die zu 2%. Rechtsextreme Jugendliche haben die 9-mal so häufig, nämlich zu 18,2%. Und jetzt hat er was gemacht, was eigentlich noch zu einer anderen Thematik führt. Dazu würde ich auch gerne was sagen, lasse ich jetzt aber. Er hat türkische Jugendliche, nicht rechtsextreme türkische Jugendliche, sondern türkische Jugendliche nochmal verglichen mit den rechtsextremen deutschen Jugendlichen. Und siehe da, eine ähnliche Größe von gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen findet sich dort. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal hier bleiben bei dieser Thematik. 9-mal so viel gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen bei rechtsextremen Jugendlichen wie bei nicht rechtsextremen Jugendlichen. Auch schon bei nur ausländerfeindlich ein bisschen mehr. Was sind gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen? Das sind die folgenden. Jedenfalls daran hat er das gemessen. Erstens, ein richtiger Mann ist stark und beschützt seine Familie. Zweitens, ein Mann, der nicht bereit ist, sich gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren, ist ein Schwächling. Drittens, als Vater ist ein Mann das Oberhaupt der Familie und darf sich notfalls auch mit Gewalt durchsetzen. Viertens, wenn eine Frau ihren Mann betrügt, darf der Mann sich schlagen. Fünftens, ein Mann sollte bereit sein, Frauen und Kinder mit Gewalt zu verteidigen. Sechstens, ein Mann als Familienvater müssen Frauen und Kinder gehorchen. Siebtens, ein richtiger Mann ist bereit, sich mit körperlicher Gewalt gegen jemanden durchzusetzen, der schlecht über seine Familie redet. Achtens, Männern sollte es erlaubt sein, Schusswaffen zu besitzen, um Familie oder Eigentum zu beschützen. Also richtig harte Items, wie Sie sehen, die da gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen messen. Und Sie sehen, dass es gerade die gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, das Vorhandensein dieser gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen ist, was die rechtsextremen Jugendlichen und nicht rechtsextremen Jugendlichen unterscheidet. Damit bin ich bei den Erklärungsansätzen. Ich wollte eigentlich, aber weil ich so wenig Zeit habe, glaube ich, werde ich mich bescheiden und nur auf einen eingehen. Dabei auf zwei Ansätze eingehen. Das ist bei der zwei Sende hat schon seinen Grund, aber vielleicht kann ich in der Diskussion den zweiten noch irgendwie reinfriemeln. Der erste greift das Stichwort auf, das die Kollegin hinten schon genannt hat, nämlich die Strukturen männlicher Hegemonie. Und dann hätte ich noch einen anderen Ansatz mit eingebracht, den ich jetzt aber mal weglasse. Den meisten von Ihnen ist vielleicht der Name Robert W. Connell schon mal über den Weg gelaufen oder vielleicht auch die Begrifflichkeit der männlichen Gehirnstrukturen. Robert Connell, der ja inzwischen als Frau lebt und kann es nicht gut aussprechen, Irene, glaube ich, heißt, also auch R. Connell, weiter heißt in der Literatur. Das gesamte Modell oder zumindest die wesentlichen Kennzeichen des Modells der männlichen Hegemonialstrukturen findet sich auf dieser Darstellung, die benutze ich für Studierende, wenn ich denen stundenlang erkläre, was der Connell eigentlich meint. Die Stunde lang, aber eine Stunde erklärt. Für uns reichen hier bestimmte Bereiche aus. Insofern ist es nicht schlimm, wenn Sie das alles nicht wahrnehmen. Machen Sie vielleicht einfach mehr auf das, was ich sage, als das, was jetzt hier draufsteht. Die Frauenbewegung spricht, wenn sie von geschlechtshierarchischen Gesellschaft, von unserer geschlechtshierarchischen Gesellschaft spricht, gerne von patriarchalen Verhältnissen. Das Problem am Patriarchatsbegriff ist, wie Ute Gerhardt, ein Mitglied der Frauenbewegung, selber schreibt, dass es ein Kampfbegriff der Frauenbewegung ist und kein analytisches Instrument. Das Problem ist nämlich für uns Männer, wenn wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, dass wir gar keine andere Chance haben, als patriarch zu sein. weil du bist als Mann sozusagen qua Biologie, qua Definition ein Patriarch. Du hast keine andere Chance. Das, so sagt Cornell, bildet die Vielfalt von Männlichkeiten nicht ab. Denn, das ist die besondere Pointe in dem Modell von Cornell, er oder sie sagt, von Männlichkeit zu reden macht relativ wenig Sinn, weil wir haben eine Pluralität verschiedener Männlichkeiten. Welche Männlichkeiten haben wir? Na, sagt Cornell, mindestens diese vier.
Sie stehen jetzt direkt davor.
Entschuldigung, mindestens diese vier da. Wir haben erstens die hegemoniale Männlichkeit. Das ist die Männlichkeit, die sich durchsetzt, die die geschlechtshierarchischen Verhältnisse durchsetzt. Das ist, sagen wir mal, modern ausgesprochen, ich hänge mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, das sind die Ackermänner und Wiegekings und wie die alle so heißen. Ja, so. Zumindest die, da können wir uns, glaube ich, relativ drauf, schnell auch verständigen, die setzen uns mal männliche Hegemonialstrukturen durch. Dann gibt es die untergeordnete Männlichkeit. Das sind die Männer, die selber unter der Geschlechtshierarchie des Männlichkeitsverhältnisses leiden. Das ist zum Beispiel der Asylbewerber aus Pakistan, der zwar männlich ist, aber zum Beispiel eine weiße Chefin hat in dem Betrieb, in dem er jetzt eine befristete Stelle bekommen hat, auch noch nicht ganz so. Ja, das ist ein Beispiel für untergeordnete Männlichkeit. Wir haben aber auch männliche Kinder, die untergeordnet werden. Oder männliche Jugendliche, die untergeordnet werden. Die zum Beispiel dominiert werden von Lehrerinnen oder Lehrern oder von Müttern oder so. Wir haben außerdem die komplizenhafte Männlichkeit. Und da sollten wir gerne uns im Raum jetzt fragen, ob wir nicht dazu gerechnet werden. Komplizenhafte Männlichkeit, das sind die Männer, die die hegemonialen Strukturen der Gesellschaft zwar nicht selber tragen, aber die patriarchale Dividende ganz gut einstreichen. Zum Beispiel dadurch, dass sie ihr Publikum zutexten. Oder viertens, es gibt die marginalisierte Männlichkeit. Das sind die Männer, die nicht nur untergeordnet sind, so wie die Kinder, zum Beispiel den erwachsenen Männern, die männlichen Kinder, die erwachsenen Männern untergeordnet sind, sondern geradezu an den Rand gedrängt werden. Die obdachlosen Männer, die man schon kaum in ihrer Männlichkeit überhaupt noch wahrnimmt, also fast ist schon Geschlecht gar keine Ordnungskategorie mehr, sondern die sind primär obdachlos statt Männer. Oder das sind schwule Männer, die dem zentralen Diktat sozusagen des Heterosexismus, das ein Kernbestandteil ist der männlichen Kolonialstrukturen, nicht entsprechen. Sie werden marginalisiert und irgendwelche Subkulturen beispielsweise abgedrängt. Nun ist es so, dass diese unterschiedlichen Männlichkeiten existieren. Dass sie existieren, hängt auch damit zusammen, dass die männlichen Hegemonialstrukturen historischem Wandel unterliegen. Die Hegemonialstruktur einer Neandertalgesellschaft ist eine andere als die unserer heutigen, nennen wir sie mal, hoffnungsfroh spätkapitalistischen Gesellschaft. Das, was der wesentliche Unterschied ist, ist der, der hier angezeichnet ist. Während in der Neandertalgesellschaft, ich merke schon, ich illustriere jetzt sehr stark, dabei vielleicht auch ein bisschen, während in der Neandertalgesellschaft das zentrale Muster der Auseinandersetzung um die männliche Hegemonie die interpersonale Dominanz ist. Also kann ich im interpersonalen Verhältnis zu den anderen Mann mich durchsetzen. Mit der Faust, mit einer Waffe. Während das also da das zentrale Dominanzmuster ist, ist in unserer modernisierten Gesellschaft eher eine Dominanz vorhanden, die auf Expertenschaft, Wissen, institutionellen Weihen, Cleverness, Verhandlungsgeschick, Abstraktionsvermögen und ähnlichen Dingen beruht. Also ganz andere Formen von hegemonialer Männlichkeit, Durchsetzungsformen von hegemonialer Männlichkeit als interpersonale Dominanz. Das Problem für diese rechtsextrem orientierten oder Gewalt, auch sonst die gewaltorientierten Jugendlichen, die keine Anerkennung haben, sozial dominanzorientiert sind, ist meistens, dass sie in Anerkennungsverhältnissen leben, in denen sie keine Chance haben auf diese Form der Hegemonie, nämlich die Form der Expertenschaft, der institutionellen Weihen, der Aneignung von Wissen etc. Denn überzufällig häufig befinden sie sich in Förderschulen, Sonderschulen, Hauptschulen etc. in schlechten Anerkennungsverhältnissen sind zumindest subjektiv sozial desintegriert, sehr häufig auch objektiv sozial desintegriert. Sodass sie sozusagen rekurrieren, angesichts des Anspruchs, doch jetzt ein hegemonialer Mann zu sein, dem sehen sie sich konfrontiert, denn das ist sozusagen die zentrale Aufgabe, die sie entwickeln müssen. Sehen Sie sich in Zwang zu rekurrieren auf das traditionelle Muster interpersonaler Dominanz. Und darauf können Sie ganz gut rekurrieren, weil wir in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft eine große Akzeptanz weiterhin pflegen für dieses Muster. Im Bereich des Sports zum Beispiel, wenn Klitschko kämpft. Im Bereich der Medien, wenn der Terminator kämpft. Im Bereich der Symbolkulturen, Aufpumpen von Muskeln in Bootybuden etc. Da haben wir dieses Muster weiterhin. Sodass diese Jugendlichen durchaus die Erfahrung machen können, das ist ja sozial akzeptiert. Auch Papa guckt ja Klitschko. Ja, und Mama sagt auch, werd doch mal ein richtig starker Mann, werd doch mal ein großer Junge und ähnliche Dinge. Ja. Also wir haben in bestimmten Bereichen, im Bereich der Symbolkultur, der Medien, des Sports, weiterhin dieses Muster der interpersonalen Dominanz. Es wird nicht vollkommen abgehängt durch dieses neue Muster von Expertenschaft, Wissen und institutioneller Zugehörigkeit. Sodass darin gerade die Chance liegt für Jugendliche, hegemoniale Männlichkeit, die sie als Anspruch an sich gestellt erfahren, dann doch noch in irgendeiner Art und Weise durchzusetzen. Sodass, ja, das ist jetzt ganz viel weg, sodass sich jetzt allerdings auch die Frage stellt, das, was da jetzt erklärt wird durch die Strukturen männlicher Hegemonie und durch die besondere Lage von, sagen wir mal, abgehängten Jugendlichen in diesen Strukturen der männlichen Hegemonie, erklärt das denn jetzt eigentlich auch Rechtsextremismus? Erklärt das nicht viel eher, warum die Gewalt akzeptierend sind? Aber erklärt das denn jetzt auch diese Spezifik der rechtsextremen Gewaltorientierung? Ich glaube nicht, dass das erklärt. Ich glaube, das ist gut, die Gewaltakzeptanz. Ich glaube, dass wir damit ein ganzes Stück weiter sind. Und zwar deshalb, weil nicht nur meine eigenen Studien, sondern auch andere innerhalb der letzten 15 Jahre mindestens sehr deutlich zu erkennen geben, dass Einstiegsmuster von Jugendlichen in den Rechtsextremismus ist so, dass man über Gewalt in die Ideologie kommt und nicht umgekehrt. Jedenfalls größtenteils gibt es auch eine Ausnahme. Zuerst ist die Gewalt, dann ist die Ideologie. Nicht zuerst ist die Überzeugung und dann überlege ich mir, wie setze ich die am besten durch und dann kommt die Gewalt dazu. Gerade in der Jugendphase ist das andersrum. Deshalb haben wir also schon ein ganzes Stück der Erklärung, wenn wir die Gewaltakzeptanz im Kontext dieser Strukturen der männlichen Hegemonie erklären können. Aber wir haben noch nicht alles. Wir wissen nämlich noch nicht, warum diese Gewaltakzeptanz verbunden wird mit Ideologien der Ungleichheit. Unsere Untersuchungen über, wo wir jetzt mehrere gemacht haben, unsere Untersuchungen über Einstiege in rechtsextreme Orientierungsmuster und auch in rechtsextreme Szenen belegen, na, vor allen Dingen zwei Dinge, ich mache es jetzt mal ganz simpel, die dafür stehen, dass Jugendliche Gewalt nun gerade mit dieser Art von politischer Orientierung verbinden. Nämlich erstens, sie erleben interethnische Konkurrenz, im Bereich des öffentlichen Raums zum Beispiel, kann ich mich sehr gut erinnern, wie ein Jugendlicher schon am Ende der 80er Jahre, als ich mal ein Interview mit dem führte, ein rechter Jugendlicher erzählt hat, die Kanaken sitzen jetzt immer auf der Bank, auf der wir früher saßen. Und wir haben schon versucht, sie zu vertreiben, aber dann sitzen sie da wieder und dann kriegen wir Ärger. Ich habe das Gefühl, die kommen aus allen Nähten, die machen die Räume eng oder die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Oder ähnliche Dinge mehr, also das Erleben von interethnischer Konkurrenz, wo auch hier wieder keine Rolle spielt, ob das objektiv da ist oder nicht, sondern die subjektiv empfunden wird. Entweder das, im Osten übrigens ganz selten, naheliegend, weil da gibt es ja kaum Leute mit Migrationshintergrund, oder, und das ist im Osten dominierend, die kulturelle Hegemonie menschenfeindlicher Deutungsbestände, wie wir das nennen. Also, ein Vorhandensein, ja, ein Dominieren geradezu von bestimmten Denkmustern, in denen es relativ normal erscheint, populistischen Denkmustern, in denen es relativ normal erscheint, was gegen Migranten zu haben. oder auch Migrantinnen zu haben. Man denkt muss auch, dass über die Erwachsenengesellschaft sozusagen in die Köpfe und auch über die Mediendiskurse in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen kommt. Dazu gibt es noch ein paar andere Muster, die das auch auf eine bestimmte Art und Weise modifizieren. Die lasse ich jetzt mal weg. Dann gibt es Jugendliche, die nur diese Ideologien der Ungleichheit drauf haben und die nicht mit Gewaltakzeptanz verbinden. Auch da gibt es wieder spezifische Einstiegsmuster. Da läuft tatsächlich das Einstiegsmuster anders. Zuerst die Ideologie der Ungleichheit und dann die Gewaltakzeptanz, aber dann meistens auf eine andere Art und Weise, weniger personale Akzeptanz als institutionelle strukturelle Gewaltakzeptanz, lasse ich jetzt mal weg. Also, wenn wir die Verbindung haben, jetzt versuche ich es nochmal ganz simpel zu sagen, zwischen gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen, die vor allen Dingen eine Chance haben, bei wenig Anerkennung, bei großer sozialer Dominanz, mit Erfahrung von interethnischer Konkurrenz und oder mit der Erfahrung von kultureller Hegemonie menschenfeindlicher Deutungsbestände, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir mit rechtsextremen Orientierungen bei diesen Jugendlichen zu tun haben. Was können wir denn so tun? Mir war das sehr wichtig, das so differenziert darzustellen, damit auch die pädagogischen Konsequenzen einigermaßen jedenfalls differenziert von uns diskutiert werden können, auch wenn ich jetzt hier in dieser kurzen Zeit, in dieser Differenzierung jetzt nicht so reingehen kann, wie ich mir das gerne wünsche. 10 Konsequenzen habe ich mal aufgeschrieben von, vielleicht 24 Denkmalen. Erstens, die grundsätzliche Aussage ist die, dass das Rechtsextremismusproblem nicht lösbar ist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber daran glaube ich sowieso nicht mehr, dass man soziale Probleme lösen kann. Nicht erfolgreich bearbeitbar ist, ohne das Männlichkeitsproblem. Denn Männer machen Probleme, weil sie Probleme haben. Jungen machen Probleme, weil sie Probleme haben. Und sie haben Probleme mit ihrer männlichen Identität. Und dieser Zusammenhang zwischen dem Problem der männlichen Identität und dem Rechtsextremismus ist sowas von deutlich. Insbesondere auf der Ebene des gewaltakzeptierenden Rechtsextremismus. Also kann man das eine nicht unter das andere tun. Wir haben aber jahrelang das gemacht. Und auch wenn ich mir die Gewichtungen im Fachdiskurs angucke, in der Sozialpädagogik, dann habe ich das Gefühl, 20 Jahre lang ging das immer noch nicht geholfen. 1990 haben wir zum ersten Mal solche Ergebnisse vorgelegt. 20 Jahre sind seitdem vergangen. So Tagungen wie heute, wo der Zusammenhang von Männlichkeit und Rechtsextremismus thematisiert wird, die sind ringeltau. Deshalb fahre ich jetzt auch in Stuttgart hier hin, weil das alles anders richtig ist. Das ist eigentlich etwas, was wir im Fachdiskurs viel mehr verstärken müssen. Zweiter Punkt. Wir brauchen nicht irgendeine Arbeit mit Jungen und Männern, sondern. Wir brauchen nicht irgendeine Arbeit mit Jungen und Männern. Also wir brauchen keine irgendwie geartete Jungenarbeit, nach dem Motto, ich arbeite auch mit Jungen, denn ich spiele mit meiner Belegschaft vom offenen Jugendhaus mittwochs nachmittags immer Fußball, sondern wir brauchen eine geschlechtsreflektierende Arbeit, die ich auch nochmal absetzen würde von anderen Formen von Jugendarbeit, wie antisexistischer, antifaschistischer, geschlechtsreflektierter, geschlechtsbewusster oder so, aber das lasse ich jetzt mal weg. Wir brauchen eine geschlechtsreflektierende Arbeit, also eine Arbeit, in der im Mittelpunkt steht, die Reflexion darüber, was es bedeutet, als Junge ein Geschlechtswesen zu sein. Und diese Reflexion nicht darauf zu begrenzen, morgens unter der Bettdecke eine bestimmte Erfahrung zu machen, sondern eine wirkliche Reflexion über Geschlechtlichkeit. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass Jungen diese Reflexion eigentlich nur dem unter der besagten Bettdecke sonst morgens vornehmen, ganz anders als Mädchen, die viel stärker gezwungen sind, ihre eigene Geschlechtlichkeit auch für sich selber zu thematisieren. Drittens, wir müssen mit geschlechtsreflektierender Jugendarbeit frühzeitig beginnen. Ich sage mal, Jugendphase ist eigentlich schon zu spät. Wir müssen das im Kindesalter machen. Die Studien, die wir inzwischen haben, die zeigen sehr deutlich, dass es bestimmte Vorläuferfaktoren gibt und dass die sehr überzeugend sind, die Vorläuferfaktoren, die dazu führen, dass in der Jugendphase Gewalthandeln erfolgt oder eben auch Gewalthandeln innerhalb des Rechtsextremismus erfolgt. Und auch die Entwicklungen, die dort zu vermuten sind, innerhalb des Kindesalters, haben viel zu tun mit den Unsicherheiten, der Herausbildung und geschlechtsspezifischer Identität. Viertens, wir brauchen deshalb logischerweise so etwas wie Jungenförderung in der Kita und in der Schule, In den letzten Jahren ist von der Diskussion in Gang gekommen, ungefähr ab 2000 über Jugendförderung in der Schule, manchmal etwas schief, so als wenn die gegen die Mädchenförderung sich aussprechen würde, was natürlich totaler Unsinn wäre, jetzt an der Seite das wieder zurückzudrehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wir brauchen dennoch so etwas wie Jugendförderung in der Schule, mindestens auf drei Ebenen, auf der Ebene von Inhalten, auf der Ebene von Unterrichtsstilen und auf der Ebene des Personals. Lerntätigkeiten, die im Wesentlichen im Sitzen passieren, entsprechen zum Beispiel wenig dem Bewegungsdrang von Jungen, der größer ist im Allgemeinen als der Jugendliche, jedenfalls im Schnitt, als der Bewegungsdrang von Mädchen. Ich sage, dass Mädchen keinen Bewegungsdrang haben, aber auch das ist so ein Aspekt. Unterrichtsstil, der ist sehr stark eben durch weibliches Lehrpersonal geprägt, und dann bin ich gleich am dritten Punkt, 75% der Hauptschul- und Sommerschullehrkräfte sind weiblich. Sie wissen, 90% der Grundschullehrkräfte sind weiblich, 95% des Erziehungspotenzials der Personals in Kindergärten, Kindertagesstätten sind weiblich. Da ist natürlich ein wenig Platz für Rollenvorbilder, männliche Rollenvorbilder, denen sage ich das, Sie wissen das ja, aber trotzdem muss das ja nochmal neu gesagt werden. Ich will das auch politisch stärker einfordern, fachlich politisch einfordern. Fünftens. Rechtsextreme Jugendliche sollte man nicht auf sich zukommen lassen. Die suchen keine Beratung. Die muss man selber aufsuchen. Damit meine ich zum einen natürlich Projekte mobiler Jugendarbeit. Ich meine aber auch aufsuchende Ansätze, die aus der offenen Jugendarbeit gepflegt werden können. Also zum Beispiel im Sinne einer Kooperation mit Vereinen, mit der Jugendfeuerwehr, mit dem Roten Kreuz, mit Sportvereinen vor allen Dingen. Ich glaube, da ist noch zu wenig im Gang. Da halten die sich auf. Da sind auch die Reproduktionsorte der UFOs übrigens in diesem Jugendfeuerwehr und so weiter. Weil ja die Erwachsenen, wie gesagt, die Einstellungsmuster drauf haben und die da dann auch weitergeben, so ähnlich wie am Mittagstisch zu Hause. Sechstens, jetzt mache ich mich besonders unbeliebt. Meine Erfahrung sagt, dass junge Gruppenarbeit eigentlich eine der schlechtesten Voraussetzungen bildet für geschlechtsreflektierende Jungenarbeit. Und zwar deshalb, weil die Jungengruppe, gerade bei den stark gewaltorientierten Jungengruppen und bei den stark rechtsextrem orientierten Jungengruppen, eine Reproduktionsstätte ist dieser Ideologien, dieser Männlichkeitsmuster und auch dieser politischen Ideologien. Jetzt gerade also über Gruppenarbeit da einzugreifen, wird unheimlich schwierig. Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen berichten mir immer wieder so Dinge wie, ach, der Tobias in der Gruppe, ich kann nichts mit dem anfangen. Aber wenn der zu mir kommt, um mir von seinem Liebeskummer zu erzählen, oder wenn ich mit dem rede, dann über sein neues Gerichtsverfahren, das er wieder noch macht, das ist ja der netteste Kerl überhaupt. Mit dem kann man reden, da ist er auch ganz reflektiv. Warum nutzen wir das nicht stärker? Ich glaube, wir brauchen eine Verstärkung von Einzelfallarbeit. Und wir brauchen etwas, was neben dem, also was zwischen den klassischen Methoden der sozialen Arbeit liegt, die ja heißen Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit. Zwischen Einzelarbeit und Gruppe, da ist noch was. Mehr als zwei sind eine Gruppe, hat einer einmal gesucht. Also sind zwei, ja, die sind auch nicht einzeln, die sind aber nicht Gruppe, aber eine Zweierkonstellation zum Beispiel. Warum arbeiten wir nicht mehr mit denen? Mit den zwei aus der Gruppe machen, die mal rauslösen. Und warum arbeiten wir nicht mehr mit Pärchen beispielsweise? Wir haben ja in der Tat in verschiedenen Studien immer wieder Erfahrung gemacht, dass er häufig ein Schlüsselmoment ist für einen rechtsextrem orientierten Jugendlichen, wenn er eine neue Freundin bekommt. Da fragt er sich tatsächlich, die oder die Clique. Warum nutzen wir solche Situationen nicht stärker auch für so etwas wie Pärchenarbeit oder für so etwas wie Partnerschaftsbeziehung? Ich glaube, das ist ein unbekanntes Feld. Siebtens und damit viertletztens, nee, das hat man schon. Achtens, das alles macht natürlich keinen Sinn, wenn wir uns auf die Jugendphase beschränken oder auch auf die Kindheitsphase beschränken. Ich hatte ja eben gesagt, auf der Einstellungsebene sind es vor allen Dingen die Eltern, die rechtsextreme Ideologien oder Bestandteile davon drauf haben. Wir müssen also mit der Erwachsenenbildung kooperieren. Die Erwachsenenbildung, so wie ich sie wahrnehme, ist eine sehr statische Angelegenheit. Da werden Kursprogramme rausgegeben, die werden an Schaltern von Sparkassen ausgelegt und den Bürgerbüros, und das war es dann auch. Wo hoffen wir, ist keine Erwachsenenbildung. Aber der einzige mobile erwachsene Bildner, den ich in Deutschland kenne, der arbeitet beim städtischen Elternseminar in Stuttgart. Und das wiederum ist eine Veranstaltung von Jugendamt. Wenn das ja wenige so richtig wissen, ist das ja auch zur Aufgabe des Jugendamtes Familienbildung gehört. Und man könnte also durchaus auch im Kontext von Jugendhilfe über die Familienbildung in die Familie Einfluss nehmen. Man braucht dafür allerdings aufsuchende Zugänge. Damit meine ich nicht unbedingt nur auf Märkten herumfahren mit dem Fahrrad und mal gucken, wie die Leute da so reden. Ich meine auch nicht nur an Zeitungspausen am Arbeitsplatz präsent zu sein, sondern ich meine auch da Kooperation mit Schulen, mit Kindergärten, vielleicht aber auch mit Betrieben. Kann ich noch mehr zu sagen, was ist der Zweck? Vorletzter Punkt. Wir brauchen natürlich einen politischen Flankenschutz für diese Art von geschlechtsreflektierender Jugendarbeit. Wir brauchen sowas wie eine Selbstverständlichkeit von Jugend- und Männerpolitik. Die haben wir weiterhin noch nicht. Es gibt nicht mehr das übliche Lächeln, wenn ich diesen Begriff mal benutze, von Männerpolitik und Jugendpolitik. Auch nicht so bei Volkshochschulpublikum. Bei Ihnen jetzt zum Beispiel registriere ich schon gar kein Lächeln mehr. Noch vor 5 Jahren nötigte das den Leuten ein Lächeln ab, wenn ich die Gleichung aufgemacht habe, Gleichstellungspolitik, gleich Mädchen- und Frauenpolitik plus Jungen- und Männerpolitik. Was ist das denn? Wurde dann gefragt. Wir brauchen die in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir begriffen haben, dass Mädchen- und Frauenpolitik Querschnittspolitik sein muss. So brauchen wir das auch für Jungen und Männer, auch gerade im Bereich von Bildungspolitik, gerade im Zusammenhang mit Jugendförderung in der Schule. Und letztens schließlich, wir haben dann keine Chance, wenn wir nicht der Normalisierung von Gewalt Akzeptanz und von Unlassungsvorstellungen in der Gesamtgesellschaft entgegenarbeiten. Dazu beispielsweise dient auch die Aussuchung der Erwachsenenbildung. Wenn wir nur an den Rand gucken, nur die grünen Bomberjacken angucken oder die Glatzbartfliegen, wie wir sie sonst angeguckt haben, oder die neuerdings die Schicksalkleider mit den Turnschuhen und so weiter, wenn wir nur das Problem marginalisieren, wenn wir die Reproduktionsprozesse, die sich in der Mitte der Gesellschaft abspielen, nicht stoppen, dann werden wir nicht stoppen, diese Entwicklung, die sich ja schon seit 20 Jahren zeigt. Das sind ja schon 4, 5 Jugendgenerationen, die jetzt diesen Altsexualismus tragen. Das sind ja nicht mehr diese Personen. Fazit. In den 80er Jahren hat Wiener Beter mal gesungen, neue Männer braucht das Land, die Eltern brauchen das Land, vielleicht auch. Ich glaube nach wie vor, dass wir die brauchen. Ich bin allerdings skeptisch gegenüber dem Refrain von Wiener Beter, der hieß, ob blond, ob braun, ob Henna, Weihnachten gibt es neue Männer. Ich halte dafür, dass wir weniger auf den Weihnachtsmann vertrauen sollten, als auf die Kraft geschlechtsreflektierter junger Männer.